Willkommen zu «Fäusi Federal», das ist der wöchentliche Tag hier aus dem Bundeshaus zu euch heim. Mein Gast heute ist der Lars Guggisberg, er ist SVP-Nationalrat aus dem Kanton Bern. Merci fürs Kommen.
Merci für die Einladung.
Ein Schlückchen Weisse zum Apero. Es ist Mittag, dürfen wir gleich wieder. Aus dem Kanton Bern, Bielersee, sehr schöne Region. Zum Wohl.
Zum Wohl.
Merci fürs Gespräch.
Merci.
Ja, du bist in der Finanzkommission unter anderem, darum reden wir über das Geld, über die Bundeskasse. Und du bist in der Umweltkommission, darum reden wir über den Verkehr, wo wir im November eine wichtige Abstimmung haben. Zwei wichtige Themen. Fangen wir an. Der Bund muss sparen. Er hat ein strukturelles Defizit von 2, 3, gewisse sagen 4 Milliarden Franken pro Jahr. Dann wollen wir noch die Armee ausbauen. Wieder aufbauen, muss man eigentlich sagen. Wir wollen eine 13. AV-Rente finanzieren. Wie bringt man das alles unter einen Hut?
Ja, also die Frage ist eigentlich schon nicht ganz korrekt gestellt. Oder?
Okay.
Der Bund muss sparen. Wir haben nicht das Problem, dass wir müssen weniger ausgeben müssen, sondern nicht immer mehr. Also wir haben in den letzten 30 Jahren haben sich die Bundesfinanzen vervielfacht. Die Ausgaben, und das ist natürlich eine schlechte Entwicklung. Es war ein Ausgabenwachstum, das wir immer hatten. Also wir reden hier von einer 2,5-fachung innerhalb von 30 Jahren. Und gleichzeitig ist die Wirtschaft weniger gewachsen. Und das ist natürlich ganz ein schlechtes Zeichen. Also es würde echt schon länger, wenn wir nicht immer das Ausgabenwachstum hätten, sondern einfach mal würde stagnieren. Ja, wir haben das Problem, dass wir in den nächsten Finanzjahren, also im Finanzplan, strukturelle Defizite haben. Mhm. Und jetzt geht es einfach darum, die Prioritäten richtig zu setzen, oder? Wie man es eigentlich schon lange hätte machen sollen. Corona war natürlich ein Gamechanger, weil der Bund dort etwa rund 85% der ganzen Lasten getragen hat, jetzt im Gegensatz zu den Kantonen. Mhm. Und ein weiterer Gamechanger ist jetzt der Krieg in Europa. Und das heisst, wir müssen schauen, dass wir die Armee wieder auf das Niveau bringen, dass man überhaupt von der Armee kann reden kann. Weil momentan haben wir wirklich eine Landesverteidigung, die man unglaublich hat vernachlässigt. Gleichzeitig müssen wir auch die Lebensmittelversorgung sicherstellen, indem wir eben die Landwirtschaft stützen. Wir haben aktuell einen Selbstversorgungsgrad von 45%. Das ist alarmierend. Also wir können nicht einmal die Hälfte unserer Bevölkerung ernähren. Also das sind zwei Bereiche, wo ich klar der Meinung bin, müssen wir uns konzentrieren darauf und hankerum müssen wir andere Bereiche kürzen, die man in den letzten Jahren massiv ausgebaut hat bei den Ausgaben. Soziale Wohlfahrt, Verfünffachung von den Ausgaben in den letzten 30 Jahren. Internationale Zusammenarbeit, ebenfalls eine Verdreifachung. Und das sind natürlich Bereiche, wo ich der Meinung bin, können jetzt momentan nicht Prioritäten liegen. Das ist der Weg.
Und bringt man das irgendwie an? Der Ständerat hat ja auch ein bisschen einen Plan vorgelegt in der Armeebotschaft, so ein an einem komischen Ort eigentlich, aber über das haben wir jetzt die ganze Zeit geredet im Juni, oder? Er sagt, in der Entwicklungshilfe, wie du auch, kann man Einsparungen machen, dann im VBS selber und in allen anderen Bereichen, auch beim Personal, nichts ausgenommen, man muss alles unter die Lupe nehmen. Wie siehst du das?
Ich sehe das genau gleich, oder? Es gibt, aktuell gibt es keine Tabus. Ich finde, wir müssen die Bereiche anschauen. Aber wir müssen uns so bewusst sein, und ich glaube, das ist schon wichtig, dass man Dimensionen sieht. Oder? Wir geben für Migration und internationale Zusammenarbeit pro Jahr rund 4 Milliarden aus. Mhm. Respektive zusammenzählt ist es eben mehr. Oder? Es ist insgesamt doppelt so viel, wie wir für die Ernährung und Landwirtschaft ausgeben. Und da muss man sich dann schon fragen, ist es wirklich so, wie wir Prioritäten setzen wollen. Und eine Halbierung von der Entwicklungshilfe, internationale Zusammenarbeit, würde bedeuten, von 4 auf 2 Milliarden. Das heisst, wir würden immer noch 2 Milliarden ins Ausland schicken. Und das ist in meinen Augen im jetzigen Zeitpunkt absolut gerechtfertigt. Das heisst, der Vorschlag vom Ständerat finde ich gut, aber der mehrheitsfähig wird es im Nationalrat wird sich zeigen. Aber eben so ist es richtig, dass man innerhalb des VBS schaut, dass man Prioritäten eben richtig setzt, dass man unsere Armeeangehörigen mal richtig ausrüstet, dass man mal auch angemessene Ausrüstung hat, angemessene Bewaffnung hat. Wir fahren immer noch mit Schützenpanzer rum aus den 60er, 70er Jahren, das kann es ja nicht sein. Und dementsprechend, wir haben 30, wenn nicht mehr Jahre vernachlässigt die Armee und jetzt braucht es natürlich Geld für die wieder auf aktuellen Stand zu bringen.
Was gibt es sonst noch für Orte? Ich meine, viele von den Ausgaben sind gebunden gesetzlich. Das heisst, man kann die nicht einfach zurückfahren. Das, auch im Verkehr zum Beispiel, auch in der sozialen Wohlfahrt. Ich meine, das ist fix, oder? Das kann man nicht einfach ändern.
Man kann es schon ändern, es braucht einfach länger. Also man muss eine Gesetzesanpassung machen, das ist der normale Prozess. Ist natürlich auch im Referendum umgestellt, ist sicher aufwendiger. Aber es ist nicht so, dass man es nicht könnte anpassen. Also wir haben jetzt auch gerade als Beispiel, gerade aktuell haben wir Bereiche, wo man zum Beispiel sagt, der Bund zahlt jetzt weniger in die Arbeitslosenkasse ein. Das ist gerechtfertigt aus unserer Sicht, weil wir während Corona zu viel eingezahlt hat. Und jetzt sagt man, gut, jetzt zahlen wir mal ein paar Jahre weniger ein. Ich glaube, 3 Jahre ist dort vorgesehen. Das macht einige 100 Millionen aus. Und dann gibt es auch eine Anpassung von einem anderen Gesetz, nämlich, wo es dann um Verwaltung geht, wo es um Bürokratie geht, dass man Bürokratie abbauen kann. Also Bereiche, die mich schon lange hätte müssen anlängen müssen, aber jetzt, wo der Druck hoch ist, macht man das endlich. Es gibt dann auch bei der sozialen Wohlfahrt Bereiche, wo man muss Gesetze anpassen. Ich glaube, auch dort gibt es Möglichkeiten. Und dann der Verkehr, den du ansprichst, das ist auch das Thema, das ich finde, ist kein Tabu. Ich meine, der ÖV finanziert sich zu knapp 50% selber. Und das ist einfach, das ist vom Verursacherprinzip, oder? Das kann da keine Rede sein, oder? Die Strasse tut sich zu über 100% selber finanzieren. Und dementsprechend, wenn man jetzt schon nur dort würde sagen, wir machen nicht 50% Eigenfinanzierung, sondern 70% zum Beispiel, klar, dann müsste man die Preise rauf tun für Billet, das ist klar. Aber dort sind mehrere 100 Millionen sind dort drin,
pro Jahr, wo man
holen könnte. Also auch dort, das ist kein Tabu. Ich finde, wir müssen über das reden. Es gibt auch andere noch Einnahmequellen, die ich der Meinung bin, müssen wir anschauen. Zum Beispiel, wird zwar gesagt, das sei so ein Nebenbereich, aber ich finde Studiengebühren für ausländische Studierende in der Schweiz, auch dort, wir sind dort auf einem unglaublich tiefen Niveau. Wir zahlen 1420 Franken als ETH-Student aus dem Ausland pro Jahr. Das ist gerade im Vergleich zu der Berufsbildung, wenn man irgendwie eine Weiterbildung macht, in der Berufsbildung sind das schnell mal mehrere 10'000 Franken, die dann müssen die Lehrbetriebe oder auch die Studierenden zahlen. 1420 Franken für ein unglaublich gutes Studium im Vergleich
von der Besten,
oder? Und wenn man jetzt vergleicht mit England zum Beispiel, da zahlt man 42'000 pro Jahr und in Stanford, USA sogar 60'000. Und selbst wenn wir haben gesagt, mache jetzt eine Verdreifachung, selbst das ist noch unter 5'000 Franken immer noch sehr, sehr eine günstige Zahl. Aber selbst wenn wir die durchsetzen, gibt es mehrere Millionen und das summiert sich dann gleich. Sogar wenn die kantonalen Universitäten auch noch würde nachziehen mit einer kleinen Erhöhung, hätten wir da rasch mehrere 100 Millionen.
Und wie sieht es aus bei diesen ungebundenen Kosten? Oder? Also wenn es kurzfristig, wenn es um das Budget vom nächsten Jahr geht, aber dann geht das nicht mit der Gesetzesänderung, es reicht einfach nicht. Und dann landet man immer, jedes Jahr landet man wieder bei den ungebundenen Kosten. Das ist die Landwirtschaft, das ist Bildung, das ist das Personal, insbesondere die drei Sachen. Was kann man denn dort noch rausholen?
Beim Personal ist schon eine ewige Diskussion. Oder wir als SVP sagen seit Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, das war vor meiner Zeit, aber wir sagen schon lange, wir müssen aufhören mit dem Verwaltungsapparat weiter auszubauen. Oder mittlerweile sind wir bei jährlich wiederkehrenden Ausgaben für das Personal von über 6 Milliarden. Mhm. Oder? Und das schenkt einfach schon ein. Oder? Und es geht nicht darum, dass man die Arbeit geringschätzt. Es geht nicht darum, dass die Leute schlecht arbeiten. Im Gegenteil, es gibt wirklich hervorragende Bundesangestellte, die wichtig sind für das System. Aber der Punkt ist, dass man dort übertrieben hat mit Anstellungen. Es muss effizienter werden. Wenn man schon gegen von Digitalisierung redet, dann sollte das eben eigentlich zu tieferen Personalkosten führen. Das wäre die Idee. Mit dem wird auch immer argumentiert, für die Ausgaben zu rechtfertigen. Und dann muss man anschauen, oder? Das Bundespersonal, es gibt eine Studie von Professor Schaltegger, die sagt, das Bundespersonal verdient im Schnitt 12% mehr als Privatwirtschaft. Es braucht dort auch eine Annäherung an die Privatwirtschaft. Weil es ist klar, oder? Wenn natürlich die Anstellungsbedingungen viel besser sind beim Bund oder auch bei den Kantonen, oder? Das kann man eigentlich, das ist auch dort so. Dann gehen die der Privatwirtschaft dann ab.
Also spürst du jetzt als Berner Nationalrat und als bürgerlichen und ich glaube zukünftigen Direktor vom HIV, oder? Spürst du die Konkurrenzsituation? Könntest du Unternehmer, die sagen, hey, wir haben da ein Problem?
Also ich bin Direktor Berner KMU seit 3 Jahren. Künftig Direktor HIV wird jemand anders sein.
Entschuldigung.
Aber es ist natürlich so, dass der Kanton Bern wie doppelt betroffen ist, nämlich mit der Bundesverwaltung. wo sehr viele Angestellte, das sind gegen die 40'000 Angestellte, klar, die kommen zum Teil von ausserhalb vom Kanton, ja, ja. Aber sicher viel Berner und einen mit der Berner Kantonsverwaltung auch noch gerade. Und das sind zum Teil natürlich Arbeitnehmer, die der Privatwirtschaft fehlen. Das spüren wir schon. Also unsere KMU, wir haben 21'000 Mitglieder, klar, das sind verschiedene Branchen, aber ich rede jetzt vom Bereich, eben KV-Bereich oder auch
genau.
Verwaltungsbereich grundsätzlich. Das ist klar, dort ist der Markt natürlich im Kanton Bern ist härter, oder? Weil sich dann viel aufgrund von der besseren Arbeitsbedingungen dann auch Entscheidungen für die Verwaltung und dann fehlen sie in der Privatwirtschaft. Mhm.
Die NZZ schreibt heute, wir nehmen das Gespräch am Dienstag auf, ja, man könnte zum Beispiel die Beteiligung an der Swisscom verkaufen oder auch die Post privatisieren und so viel Geld einnehmen, um zum Beispiel die Armee wieder aufzubauen oder so. Was haltest du von so einer Idee?
Ja, das ist natürlich nicht eine nachhaltige Idee, oder? Also das ist wie eine einmalige Einnahme, die man dann hätte, aber ich finde, das finde ich nicht zielführend. Mhm. Ich glaube, in den Betrieben, die du jetzt erwähnt hast, eben Swisscom Post, aber auch SBB, ich glaube, dort müssen wir viel mehr schauen, dass wir eben nicht auch noch dort eine Konkurrenzierung haben durch die Staatsbetriebe von kleinen und mittleren Unternehmungen. Das ist ein grosses Thema auch bei uns im Verband. Wir haben ja die Kampagne «Faire Standards», der Staat als Konkurrent. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass man dort ein bisschen aufräumt. Vor allem insbesondere bei der Post, die ja Milliarden zur Verfügung hat, für irgendwelche Zukäufe zu machen
genau.
von Betrieben, die dann zum Teil auch überhaupt nicht wirtschaftlich sind. Und ich glaube, man muss diesen Bereich dort genauer anschauen. Bei der Swisscom haben wir ja über 50%, ist aber börsenkotiert natürlich, im Gegensatz zu der Post, wo wir 100% Eigentümer sind. Ja, dort kann man diskutieren, ob man auf eine Sperrminorität will, aber es ist natürlich eben eine einmalige Einnahme und dementsprechend nicht nachhaltig. Also das ist, hat jetzt für mich sicher nicht Priorität.
Ja, also es bringt strukturelle Defizite natürlich nicht ab.
Ja, genau. Ja.
Dann gibt es so mehr in der Mitte oder auch links oder so, redet man halt immer von zwei anderen Sachen, nämlich eine Steuererhöhung, zum Beispiel eine zeitlich befristete Steuererhöhung für zum Beispiel den Wiederaufbau von der Armee oder dass man das Geld irgendwie als außerordentlich an der Schuldenbremse vorbeischmuggelt. Das ist zwar jetzt im Juni gescheitert, aber ich bin sicher, das kommt wieder, die Idee. Was haltest du von diesen zwei Sachen?
Ja, also eben Steuererhöhungen, das wäre Gift. Oder? Das wäre Gift für die Wirtschaft, das wäre auch befristet nicht gut, weil es hat, glaube ich, noch nie eine Steuer gegeben, die man noch irgendwie nie. Befristet eingeführt hat und dann hat man sie nicht lassen stehen. Oder? Man hat dann auch gefunden, ja, komm, dann könnten wir noch das oder könnten wir noch dieses. Bestes Beispiel ist ja die direkte Bundessteuer, wo ursprünglich eine Wehrsteuer war, hat man also zu 100% in die Landesverteidigung gesteckt. Und mittlerweile finanziert man alles andere, oder? Also zum Beispiel auch die Kantone, oder? Zu über 20% geht die Einnahmen von der direkten Bundessteuer an die Kantone. Und eine Erhöhung der Steuern finde ich schlecht, weil es trifft nachher wieder die gleichen, es trifft nämlich vor allem wieder den Mittelstand. Jetzt ist ja noch dreht, dass man die 13. AHV-Rente finanzieren will, höhere Lohnbeiträge. Ja. Und das trifft wieder genau die, die eben noch arbeiten, die Leistungsbereitschaft zeigen, die eigentlich das Land tragen, oder, finanziell. Und das wäre ebenfalls ganz schlecht. Nein, es sind genug Methoden. Man muss einfach richtig, man muss sie richtig einsetzen und man muss Prioritäten richtig setzen.
Kommen wir wieder zum Anfang des Gesprächs, wo du gesagt hast, ist halt, da in der Politik ist man immer so ein bisschen dran, wenn man alles ausgibt, was man hat, dann redet man schon von, man hätte unglaublich viel gespart oder so, oder? Das ist halt der Definitionsunterschied. Und ich meine, wir müssen mehr über Finanzpolitik reden. Das ist da oben immer so ein bisschen Stiefkind. Mhm. Finanzpolitiker gelten als die komischen Typen, die immer Nein sagen und so. Wie gehst du mit dem um?
Ja, es ist natürlich schwierig, aber es ist unsere Aufgabe. Also wir sind irgendwo das finanzpolitische Gewissen. Und ich finde, jetzt gibt es zum Beispiel die Schuldenbremse, oder? Das ist unsere Finanzpolitik, ich sage das immer so plakativ, unsere finanzpolitische Seele, die wir unbedingt aufrechterhalten müssen. Und klar, wir sind dann häufig ein bisschen die Bauleute, halt,
genau.
Wo wir immer
Nein auch in den Fraktionen, sagen. Oder? Manchmal.
Absolut. Es ist natürlich einfach, immer mehr Geld auszugeben. Und wenn es fremdes Geld ist, ist es noch viel einfacher. Mhm. Und es ist fremdes Geld. Also wir müssen sorgsam umgehen mit diesen Steuergeldern und darum ist es unsere Aufgabe, uns dann halt auch unbeliebt zu machen. Also ich war beispielsweise dafür, dass man die Ausgaben jetzt für die Frauen-Euro im 2025 in der Schweiz, dass man das erhöht auf 15 Millionen. Bin ich dafür gewesen, aber ich
vier ist geplant,
genau,
15 hat man es jetzt gemacht.
Ja. Genau, aber ich habe ganz klar gesagt, ich will eine Gegenfinanzierung. Ja. Das heisst, ich will wissen, wo nehmen wir das Geld schon weg. Mhm. Es ist einfach zu sagen, ja, für die Frauen-EM geben wir jetzt einfach mal 15 Millionen.
Ist ja sympathisch.
Sehr einfach, oder? Mhm. Und auch sehr populistisch. Aber mhm. ich glaube, es ist, ich schaue es als meine Aufgabe an, dass wir hier dann eben sagt, wie man es finanziert. Es gibt die Möglichkeit, dass man es einen Teil über den Tourismus finanziert, weil der profitiert ja auch von der Euro, dass man einen Teil über Regionalverkehr finanziert, über die Regionalpolitik finanziert. Das wäre alles möglich, aber der politische Wille muss natürlich da sein.
Jetzt im November bist ja du auch für mehr Geld ausgegeben. Nämlich da geht es um die Engpassbeseitigung der Autobahnen. Da höre ich jetzt schon Zuschauer, die sagen, ja, aber der Guggisberg, jetzt will er dort will er dann gleich Geld ausgeben, wenn es um Autobahnen geht.
Es ist eben nicht mehr Geld. Weil wir nehmen das Geld aus einem Fonds, der extra für das bereitgestellt ist. Das ist der NAF, der Nationalstrassen- und Agglomerationsfonds. Wir haben neben dem Strassenfonds, wie man kann sagen, haben wir auch noch einen Bahnfonds, also einen ÖV-Fonds. Das ist nachher der BIF, also der Bahninfrastrukturfonds. Und es geht einfach darum, dass wir das Gesamtsystem haben vom Verkehr, dass es funktioniert. Also wir tun nicht das eine gegen das andere ausspielen, sondern wir sagen, es braucht unbedingt den ÖV, den braucht es unbedingt. Mhm. Ich fahre auch viel Zug, ich fahre auch viel Postauto. Aber es braucht eben auch die Strassen. Weil gerade Handwerker, der Schreiner, der Sanitär, der Elektroinstallateur, die können nicht einfach auf den Zug. Oder? Und es gibt ganz viele Leute, auch ältere Menschen, die vielleicht auch nicht mehr ÖV fahren können, oder eine Familie mit kleinen Kindern, die vielleicht auch nicht mehr im Zug
wollen.
Die brauchen ein Auto. Genau. Es ist einfach so. Der Tourismus braucht die Strasse. Wir brauchen den Ausbau unbedingt. Und die finanziellen Mittel sind da.
Das ist im Unterschied zu vielen linksgrünen Projekten. Das Geld für die Engpassbeseitigung ist bereits eingezahlt. Das muss man einfach betonen, damit das die Leute wissen. Das ist bereits, und zwar von der Strasse finanziert. Also, nicht von Steuergeldern, nicht von eurer Mehrwertsteuer oder so. Oder?
Absolut. Wir haben den LSVA, wir haben die Mineralölsteuer. Also der Fonds wird geöffnet durch die Strasse. Und dementsprechend, das Geld ist da. Jetzt geht es nur noch darum zu sagen, bei welchem Projekt setzen wir sie. Und es sind die 6 Projekte. Steht im Raum, 2 insbesondere im Kanton Bern, ganz wichtige Projekte. Und jetzt geht es darum, dass man das an der Urne durchbringt und nachher rasch den Ausbau macht. Weil fertig wird der Ausbau erst sein in 13 Jahren. Also wir müssen jetzt anfangen, dass wir dann einigermaßen eine Situation haben, die wieder tragbar ist.
Die Gegner sagen, ja, das haben wir ganz gut gemacht. In allen Schweizer Regionen hat es irgendein Projekt wegen dieser Abstimmung. Oder am Schluss hat man noch eins von der Romandie reingetan. Das sei rein taktisch, die Projekte brauche ich gar nicht. Was sagst du da dazu?
Also die Projekte sind absolut dringend, dass man die jetzt realisiert. Also klar, wir haben Romandie Projekt, wir haben 2 im Kanton Bern, wir haben in Basel, wir haben St. Gallen, Schaffhausen.
Genau.
Die Projekte und wir haben dort einfach Engpässe, unglaubliche Engpässe. Die Staustunden sind in den letzten Jahren jedes Jahr kontinuierlich gestiegen. Momentan haben wir, glaube ich, 48'000 Staustunden. Der volkswirtschaftliche Schaden ist immens, oder? Weil es stehen eben nicht nur, einfach die Autofahrer, es stehen auch nicht nur die Arbeitgeber, es stehen eben auch die Arbeitnehmer. Es stehen die Arbeitnehmer drinnen. Es steht die Gewerbler drin und da geht einfach wertvolle Zeit verloren. Und das wird nur noch schlimmer. Wir haben in den 60er Jahren, wo die Autobahn ist, gebaut wurde, in den 70er Jahren haben wir 6-mal weniger Verkehr als jetzt. Also, wenn ich über das Beispiel Grauholz rede, das ist dort Wankdorf, Schönbühl, Kirchberg, wo eben 2 Projekte im Kanton Bern drin sind, dort fahren täglich über 120'000 Fahrzeuge, es ist wahnsinnig, oder? Und es ist dimensioniert worden für deutlich weniger, oder? Und dementsprechend, wir müssen den Ausbau machen, weil sonst haben wir den Kollaps perfekt. Und es können ja nicht alle auf einen ÖV umsteigen, wie immer behauptet wird, oder? Und dementsprechend ist es sehr wichtig, dass wir dort können gewinnen, die Abstimmung. Noch ein letzter Satz. Mhm. Es ist auch wichtig für die Grünen und eigentlich die Linken, weil es entlastet das untergeordnete Strassennetz. Wir haben weniger Verkehr, wir haben weniger Lastwagen in den Quartieren, auf der Kantonstrasse, auf der Gemeindestrasse, wir haben sicherere Schulwege, wir haben weniger Unfälle. Also es müsste eigentlich auch im ureigenen Interesse sein von den Linken, von denen, die das Referendum ergriffen haben.
Gut, das ist noch verrückt, oder das ist eigentlich die Zahl, die mir hängen geblieben ist. Die Autobahnen machen 3% vom Strassennetz aus, machen aber 40% vom Privatverkehr und 70% vom gewerblichen Verkehr. Ja. Und ich glaube eben, dass die wenigsten Leute in der Stadt, die vielleicht selber gar kein Auto haben, wissen, dass der Soja, den sie gerade postet, oder die Mandelmilch, die sie einkaufen, die ist mit der Strasse gekommen auf der Autobahn. Genau. Die ist nicht vom Himmel oder per SBB, das ist einfach vorbei, oder? Ja. Ich meine, das muss man den Leuten auch wieder erzählen. Die Logistik, die Versorgung von diesem Land findet auf diesen Autobahnen statt. Ja. Und sie steht im Stau, oder?
Das ist genau so. Und es wird eben viel unterschätzt. Ich meine, auch Elektroauto braucht auch Strasse. Also einfach, das muss man vielleicht auch immer noch wiederholen.
Ja gut, aber die Gegner sagen, der Ausbau, das sei ein Klimakiller, oder? Und ich meine, das hängt halt davon ab, was für Auto dort drauf rumfahren. Also je nachdem, ist es ein Klimakiller oder nicht. Oder, oder was sagst du da? Es werden sicher viele Podiumsdiskussionen kommen im Herbst, oder? Da wirst du sicher auch Auftritt haben. Ja, wie gehst du dort hin?
Also ein Klimakiller, wenn ich das Wort jetzt so bemühe, ist es, wenn man nichts macht. Weil, wieso? Es führt, Stau ist umweltschädlich. Stau ist viel umweltschädlicher, als wenn man flüssigen Verkehr hat. Und es ist eben nicht nur ein Stau auf der Nationalstrasse, sondern eben auch auf der Kantonsstrasse, auf der Gemeindestrasse. Ich bin in Kirchlindach daheim, also in der Region, zu Stosszeiten in der Region, also in Ostermundigen, Ettigen, wir haben aber auch weiter Münchenbuchsee, Mossendorf, Urten, Schönbühl,
das ist so rund um Hindelbank,
bis auf Burgdorf. Es ist einfach alles überlastet, oder?
Ja, und die Leute ausweichen, oder?
Genau.
Und auf der Autobahn hat es immer Stau für Nicht-Berner und darum geht man irgendwo hin durch. Habe ich auch schon gemacht, gebe
zu. Ich mache es ja selber, wenn ich arbeite, ich habe mein Büro in Burgdorf, und sehe, es ist auf der Autobahn Stau, dann gehe ich über Hindelbank. Also, das ist so. Das ist auch natürlich, übrigens mit dem Navigationssystem, das man heute hat,
zeigt einem das vor.
Locker an, oder? Ja. Nein, wenn man nichts macht, ist es umweltschädlich. Oder? Und darum ist es einfach umso wichtiger, als ich die Autoprüfung gemacht habe 1996. Ich habe genau in dieser Phase einfach selber wahrgenommen, oder? Wie das unglaublich explodiert ist. Und wir müssen etwas machen.
Ein Argument der Gegner wird sein, mehr Strassen bedeutet mehr Verkehr. Oder? Das gehört man ja seit 30 Jahren. Wie tut man dem entgegentreten?
Also man kann einfach das Beispiel Gubrisch nehmen. Also wir haben Gubrisch jetzt gerade den Ausbau gehabt und dort hat man Verkehrsmessungen gemacht. Es ist richtig, man holt den Verkehr zurück auf die Autobahn. Also man holt auf die Nationalstrasse. Auf der Nationalstrasse soll es mehr Verkehr geben. Aber das ist dementsprechend nachher auf der Kantons- und Gemeindestrasse hat man eben auch nicht mehr. Und in den Quartieren. Und es führt nicht dazu, dass man wieder Stau hat auf der Nationalstrasse. Nein, mit zusätzlichen Spuren gibt es einen flüssigen Verkehr. Also insgesamt nimmt der Verkehr nicht zu. Der nimmt zu wegen dem Bevölkerungswachstum. Also wir haben in den 60er Jahren, wo eben die Nationalstrasse dimensioniert wurde, haben wir 5,3 Millionen Einwohner gehabt. Jetzt sind wir bei 9 Millionen. Und da kann man nicht erwarten, dass der Verkehr dann gleich bleibt, oder?
Also, ich glaube auch, der Verkehr ist schon da.
Ja,
der Verkehr ist einfach da.
Aber er nimmt nicht noch zu. Das stimmt einfach nicht. Das kann man anhand von Beispielen belegen.
Außer die Bevölkerung nimmt weiter zu, oder?
Ja, genau.
Und, also, die Gegner gehen wirklich schon in der Wortwahl. Also, ich habe jetzt heute Morgen gelesen, es gäbe dann fossile Monsterautobahnen, oder? Also da wird aufgerüstet und es ist ein den Eindruck, es gibt sehr eine ideologische Abstimmung. Da wird, oder für viele auf links-grüner Seite sind Autobahnen und motorisierter Individualverkehr ist einfach des Teufels, weil sie selber keins haben und weil sie nicht sehen, wie effizient am Schluss eben gleich im Moment der Güterverkehr auf der Straße ist. Oder?
Das ist einfach Angstmacherei. Oder? Es geht um ein Gesamtkonzept. Also es muss, das Gesamtkonzept von der Mobilität muss funktionieren. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir haben Strassen, wir haben ÖV, aber dort gehören auch die Velofahrer dazu, auch die Fußgänger gehören dazu. Und es geht darum, dass man das Gesamtkonzept wieder ins Gleichgewicht bringt, indem man eben die Nationalstrasse so dimensioniert, wie es nötig ist, dass der Verkehr flüssig ist. Und es geht letztlich um das. Und gerade eben die linken, links-grünen Kreise müssen ein Rieseninteresse haben, weil es geht ganz viel um Sicherheit. Sicherheit von Kindern auf Schulwegen, Sicherheit von Fußgängern, von Velofahrern. Und darum, es ist natürlich, das Referendum ist dann im Wahlkampf vergriffen worden. Oder vielleicht ist das auch noch ein bisschen auf das zurückzuführen. Es war das Wahlkampfvehikel. Ich bin der Meinung, oder ich hoffe und bin auch überzeugt, dass es so ist, dass die Bevölkerung den Bedarf sieht und dass wir das werden gewinnen an der Urne, aber wir müssen die Leute mobilisieren.
Weißt du, es ist natürlich eigentlich ein unglaublicher Nachholbedarf da, weil man eigentlich in den letzten 30 Jahren hat man Departementschefen gehabt im Umweltverkehrs- und Energiedepartement, wo so ausbauten, höchstens punktuell hat es etwa die gegeben, mal eine Brücke da, mal eine kleine Umfahrung dort, aber man hat das auch vernachlässigt, seit 90, Ende, Mitte oder so 90er Jahre.
Das ist sicher auch ein Punkt, oder? Und ich bin sicher, dass jetzt mit dem Albert Rösti haben wir den richtigen Mann dort im UVEC, der hilft, das zu unterstützen. Ja, es geht einfach nicht mehr anders, oder? Wenn wir jetzt nicht den Bau machen, respektive mal anfangen zu bauen, weil es dauert lang, ich habe es gesagt, es geht bis zu 13, 15 Jahre, dann haben wir einfach den Kollaps irgendwann. Oder? Weil wenn man jetzt schon schaut, wie der Verkehr jetzt aufgrund von der Bevölkerungszunahme wächst und die Staustunden wachsen, dann sind wir in 10 Jahren wirklich schon in einem Bereich, wo man muss sagen, das ist nicht mehr tragbar.
Ein Argument möchte ich noch darauf eingehen, das hat auch bei einer Abstimmung im Kanton Bern eine Rolle gespielt. Wir haben das im Vorgespräch rasch besprochen, wo es um eine Umfahrung gegangen ist. Nämlich, es sei ein unglaublicher, ich zitiere, Gegner, Raubbau am Boden. Man will natürlich die Landwirtschaft, die Bauern ins Nein ziehen mit dem Argument, da geht wertvolles Kulturland verloren. Das ist ja grundsätzlich nicht falsch. Es braucht Land, oder? Für den Ausbau.
Ja. Es braucht Land, das ist so. Ich sage im Kanton Bern ja, man kann den Bern nicht waschen, schon in den Ass zu machen. Es braucht ein bisschen Land. Aber es wird sehr darauf geschaut, dass es möglichst wenig Land braucht. Also wir haben vor allem drei Tunnelprojekte, die teurer sind dadurch natürlich, aber dadurch spart man eben Land oder braucht kein zusätzliches Land. Es ist eigentlich auch nicht ein Ausbau, sondern es ist eigentlich einfach eine angemessene Dimensionierung von bestehenden Strassen. Das braucht am Rand zum Teil Land, aber wir müssen Dimensionen sehen. Es braucht 9 Hektar Land und in der Schweiz werden pro Tag 6 Hektare überbaut. Mhm. Das heisst, wir brauchen eigentlich so viel Land, wie in der Schweiz in 1,5 Tagen verbaut werden. Also klar, jeder Quadratmeter Fruchtfolgefläche, die verloren geht, ist schlecht. Bin ich auch dieser Meinung. Und man muss sorgsam probieren, umzugehen mit dem. Aber einfach Dimensionen nicht übertrieben. Mhm. Oder? Es sind wirklich eben 9 Hektare, das ist viel, aber es ist das, was in der Schweiz in 1,5 Tagen verbaut wird. Heute schon. Mhm.
Das gibt sicher eine heisse Abstimmung. Lars Guggisberg, danke vielmals für den Besuch und ein anderes Mal.
Merci vielmals.
Zum Wohl. Ja, wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, einen Kommentar deponieren, schreibt mir schreiben, das Feedback auf dominik.feusi@nebelspalter.ch und schaltet nächste Woche wieder ein für das nächste Gespräch Feusi Federal. Danke und eine gute Zeit.